Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier in Berlin. Vielen Dank für die Einladung, Herr Dauderstedt. Es war in der Tat der Anlass zu einer ersten, bisschen grundlegenderen Analyse der Rolle der Medien während dieser Bundestagswahl. Und natürlich habe ich mir auch vorgenommen, ja, weitergehende Überlegungen zu der Rolle des Fernsehens, aber auch der anderen Medien in einem ganz gänzlich veränderten medialen Umfeld hier zu formulieren. Es war ja eines schon klar am vorletzten Sonntag, am Abend der Bundestagswahl, der Ton wird rauer auf der politischen Bühne. Schon nach 18 Uhr trat Alexander Gauland vor die Kameras und er sprach davon, in Zukunft die Bundesregierung und vor allem die Bundeskanzlerin zu jagen und Land und Volk zurückzuholen, was auch immer das heißen mag. Auch in künftigen Auseinandersetzungen, und das war für mich das Signal an diesem Abend und dieses O-Tons, werden wir sicher rechnen müssen damit, dass es zu provokanten Äußerungen der AfD kommen wird, zu Äußerungen, die sich an der Grenze der Verfassungsfeindlichkeit bewegen, womöglich rassistischen und ausländerfeindlichen Charakter haben. Vergangenheit ist nun die Harmonie der Großen Koalition und der so besondere, das muss man ja auch sagen, konfliktvermeidende Politikstil, den die Bundeskanzlerin in den letzten Jahren dem Land sozusagen verpasst hatte. Seit der Bundestagswahl müssen wir erkennen, es muss hinter dieser anscheinend harmonischen Fassade kräftig gebrodelt haben. Nun sind Unzufriedenheit und oft auch Hass offen zutage getreten. Es waren ja eben nicht nur Nichtwähler, sondern es waren vor allem auch ehemalige CDU-CSU-Anhänger, die bei der Bundestagswahl zur AfD gewechselt sind, neben den Anhängern der übrigen Parteien. Und vor allem im Osten fuhr die AfD ein so gutes Ergebnis ein, zweitstärkste Kraft noch vor den Linken und in Sachsen bekanntermaßen vor der CDU. Die CSU spricht nun davon, die rechte Flanke zu schließen, das Vakuum am rechten Rand, das in den letzten Jahren offenbar entstanden ist oder gefühlt so entstanden ist, soll beseitigt werden. Den Vorwurf, der nun von CSU-Vertretern, aber so habe ich das in den letzten Tagen mehr oder weniger offen, manchmal auch verklausuliert gehört, von Grünen oder von der SPD an die öffentlich-rechtlichen Sender gerichtet wird, dass nämlich die Medien die AfD groß gemacht hätten und die Flüchtlingspolitik zu stark im Fokus der Medienberichterstattung stand, halte ich nicht für gerechtfertigt. Das wäre meine erste konkrete Aussage heute Nachmittag. Bei den Angriffen auf die öffentlich-rechtlichen Sender am Wahlabend, und ich habe es ja hautnah mitbekommen, und danach schwingen, so ist meine Einschätzung, viele Enttäuschungen mit, für die ich übrigens auch Verständnis habe, nach einem harten Wahlkampf und nach den Ergebnissen, die ja eigentlich bei allen, außer den Kleinen und der AfD, weit unter dem Erwartungshorizont gelegen haben. Es ist ja nicht neu. Die Enttäuschung richtet sich dann oft gegen den Überbringer von schlechten Nachrichten. Und ich finde, das sollten wir jetzt möglichst schnell auch abhaken. Ich will aber nichts abwehren. Wenn zum ersten Mal eine in Teilen rechtsextreme Partei in den Bundestag einzieht, dann ist das in der Tat Anlass für eine selbstkritische Analyse und Debatte. Aber bitte nicht nur bei den Medien. Ich finde, viele haben Anlass zu fragen, was hat eigentlich so viele Wähler zur AfD gebracht? Die Parteien, die bestimmte Themenfelder ganz offenbar vernachlässigt haben, oder andere zivilgesellschaftliche Kräfte wie beispielsweise Kirchen und Gewerkschaften, die mental und geografisch in bestimmte Bevölkerungsgruppen und Regionen nicht mehr vorstoßen, finde ich, sind an der Stelle genauso gefragt, natürlich wie auch die Medien gefragt sind. Wir alle sollten uns mit der Frage konfrontieren und wahrscheinlich gibt es gar nicht so schnelle Antworten, warum ist die AfD so erfolgreich geworden? Und ich bin sicher, dass Sie das als Mitglieder einer Gewerkschaft des Deutschen Beamtenbundes, dass die Pressesprecher, die hier im Raum sind, alle medienpolitisch Interessierten, das genauso umtreiben wird. Ich fand übrigens, dass der Bundespräsident gestern mit seiner Rede eine sehr gute erste Spur gelegt hat. Und nach meinem Gefühl ist die Frage nach der Heimat, also was beheimatet Menschen eigentlich, verstehen und verstanden werden. Das hat ja auch einen Kontext mit der Mediendebatte. Hier ein wichtiger Hinweis, worum es geht. Eines aber, meine Damen und Herren, ist nicht möglich und war es auch in der Vorwahlberichterstattung nicht. Und ich finde, darüber kann man auch nicht wegreden, die AfD komplett zu ignorieren. Immerhin war die Partei schon vor dem Einzug in den Bundestag in 13 Landtagen vertreten. Es wäre undemokratisch gewesen, sie einfach wegzulassen. Aber was man natürlich machen muss, ist bestimmte Regeln beachten. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in den letzten Jahren zum Beispiel immer darum gekämpft habe, die Regel einzuhalten, die AfD nicht zu der Berliner Runde nach den Landtagswahlen einzuladen, weil diese Runde eben für die im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien reserviert ist. Es hätte durchaus gute journalistische Gründe gegeben, nach den erfolgreichen Wahlergebnissen in dem einen oder anderen Bundesland die Partei mit an den Tisch zu setzen, um die es dann ja in den anschließenden Diskussionen auch meistens ging. Aber wir haben das abgewehrt, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in einer solchen Situation Regeln einzuhalten, die etabliert worden sind. Die Umfragen haben immer signalisiert in den letzten 2 Jahren, dass die AfD in den Bundestag einziehen würde. Und deshalb mussten wir sie auch im Vorfeld uns mit ihr auseinandersetzen. Wir konnten sie nicht einfach ignorieren. Und wir haben die AfD übrigens genauso berücksichtigt in der Vorwahlberichterstattung wie eine andere Partei, die bis dahin eben nicht im Deutschen Bundestag vertreten war in der letzten Legislaturperiode, die FDP. Das Prinzip, das wir angewandt haben, war ganz klar, dass der sogenannten abgestuften Chancengleichheit. Die schaut einfach darin, welche Chancen hat eine Partei, in den Bundestag zurückzukehren und macht einen Unterschied und gibt den Redaktionen auch die Freiheit, einen Unterschied zu machen zwischen den Parteien, die im Bundestag schon drin sind und solche, die eine Chance haben, hineinzukommen. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede angesichts der vielen Parteien, die ja gerade diesmal kandidiert haben und sich aufgestellt haben und deren Spots wir zum Beispiel gesehen haben. Aufgrund dieses Grundsatzes der abgestuften Chancengleichheit haben wir die AfD zum Beispiel in die Schlussrunde der 7 Spitzenkandidaten eingeladen. Wir haben sie übrigens deshalb auch nicht Berliner Runde genannt. AfD und FDP waren bei dieser Schlussrunde dabei. Aber die AfD war nicht dabei, als das ZDF in einem Triell der kleinen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien organisiert hat und eine Debatte im Anschluss an das Duell der Großen veranstaltet hat. Die ARD hat sich anders entschieden, was diese Debatte der Kleinen angeht, am gleichen Abend. Ich bin aber sicher, dass an anderen Stellen bei der ARD genauso auf diesen Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit geachtet wurde. Wir haben die AfD auch nicht, wie nun behauptet wird, nur zur Flüchtlingsfrage befragt, sozusagen zu ihren Themen. Ich empfehle Ihnen in der Mediathek nochmal die Sendung Illner intensiv anzuschauen, in der wir die AfD zum Beispiel zum Thema Rente haben Stellung nehmen müssen. Das war ein sehr entlarvender Auftritt. Da konnte man sehen, wie wenig Substanzielles der Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD aus Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, zu dieser Debatte beitragen konnte. Er musste schlichtweg bekennen, dass es in seiner Partei noch kein verabredetes und verabschiedetes Konzept zur Rente geben wird. Und ich glaube, genau daran müssen wir uns auch in Zukunft orientieren. Wir dürfen die AfD nicht nur zu ihren Leib- und Magenthemen befragen, zu Fragen der Sicherheitspolitik, Flüchtlingspolitik, Vergangenheitspolitik, sondern wir müssen mit ihnen die Themen des allgemeinen politischen Dialogs, Pflege, Wohnen, Steuern, Umwelt, was immer uns einfällt, diskutieren und dürfen eben nicht zulassen, dass sie immer nur zu ihrem Hauptthema oder dem eingeschränkten Set von Hauptthemen befragt wird. Ich will noch ein paar Zahlen nennen zu dem Vorwurf, wir, die Medien, hätten die AfD groß gemacht. Ich kann Ihnen versichern, wir haben das zum Anlass genommen, nochmal unsere Sendeprotokolle sozusagen durchzuschauen und sind eigentlich selber erstaunt über die Zahlen, die da rausgekommen sind. Wenn wir uns die reguläre wöchentliche Ausgabe der Talkshow Maybrit Illner anschauen, zum Beispiel, und das ist die einzige politische Talkshow im ZDF, und wenn wir den Zeitraum uns anschauen von Anfang 2016 bis zum September 2017, also 1/3 Jahre, dann hat es in dieser Sendung knapp 400 Gäste gegeben in dieser Zeit und es waren genau 11 Vertreter der AfD anwesend, also weniger als 3%. Ich glaube, dass das ist durchaus angemessen und mit diesem Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit auch sehr gut zu begründen. Ich glaube, eher zu wenig als zu viel. Im ZDF-Morgenmagazin, der Sendung, die vor allem von politischen und aktuellen Interviews lebt, waren vom Januar 2017 bis zum Wahltag oder kurz vor der Wahl insgesamt 159 Politiker und Politikerinnen zu Gast oder wurden geschaltet zu einem politischen Thema. Davon waren ganze 6 Gäste AfD-Politikerinnen. Ich finde, die Zahlen sprechen da schon sehr für sich. Und übrigens auch das Themenfeld, das war ja dann sozusagen der nächste Vorwurf, der erhoben wurde, nachdem wir die Zahlen präsentiert haben, wurde dann gesagt, aber ihr habt doch immer nur die Themen präsentiert, die die AfD groß gemacht haben. Auch da haben wir uns das nochmal genau angeschaut. Und ich kann nur sagen, das Thema Flüchtlinge nimmt bei Maybrit Illner ungefähr ein Sechstel der Themen ein, der Sendung, die wir gemacht haben seit Anfang 2016. Das andere große Thema, die anderen großen Themen, muss ich sagen, waren Terror in einem Jahr mit den Anschlägen von Nizza in München, Breitscheidplatz in Berlin, sicher angemessen, die Türkei, Trump, aber eben auch die Themen wie Rente, soziale Sicherheit und so weiter. Also auch eine Einschränkung des Themenfeldes, die nicht irgendwie begründet gewesen wäre, diese Kritik muss ich zurückweisen. Ein Wort an dieser Stelle zum TV-Duell. Ich kann nur sagen, ja, die Kritik daran ist wenigstens zum Teil berechtigt. Und wir Fernsehverantwortlichen von den 4 Sendern waren uns ja im Vorfeld auch einig. Wir wussten, es lagen zu viele Themen auf dem Tisch für nur ein Duell. Dafür würden 90 Minuten nicht reichen. Und die Sendung hat dann auch gezeigt, ich sage das mit einem gewissen Bedauern, die journalistischen Kriterien der beteiligten öffentlich-rechtlichen bzw. privaten Redaktionen und Moderatoren lagen zu weit auseinander. Man kann nur hoffen, dass sich die Spitzenkandidaten der nächsten Bundestagswahl aufgeschlossener zeigen für Formatveränderungen. Wir haben 3 Verhandlungsrunden daran gesessen und haben alles versucht und sind gescheitert. Aufgeschlossener zeigen, als es die Bundeskanzlerin in ihrem 4. Wahlkampf war. Es steht fest, und das ist die einzig denkbare Konsequenz für mich, ein Duell ist zu wenig und 4 Journalisten für ein Duell sind einfach zu viel. Und deshalb wünsche ich mir für den nächsten Wahlkampf ein öffentlich-rechtliches Duell mit nur 2 Moderatoren. Aber das muss ich auch sagen, ich kann niemanden zu uns zwingen. Und das war die Situation, vor der wir standen 2017, dass wir niemanden zwingen konnten, zu uns zu kommen. Und wir standen am Ende vor der Frage, ein Duell oder kein Duell. Und die Abwägung haben wir getroffen. Der Ausgang der Sendung, so wie es dann gelaufen ist, hat mich ehrlich gesagt nicht sehr erstaunt. Ein inhaltliches Wort noch. Ja, die Flüchtlingskrise hat in diesem TV-Duell, das ist auch meine Meinung, eine zu große Rolle gespielt. Wir haben zwar auch nach vorne geschaut und auf die Themen innere Sicherheit und Integration, das ist ja gemeint sozusagen, wenn man über Flüchtlingskrise spricht, ist ja nicht nur Bewältigung dieses Sommers 2015, sondern auch der Jetzt-Situation. Und das ist in dieser Duelldiskussion auch vorgekommen. Aber ich bin der Meinung der Kritiker, mehr Zeit für Themen wie Bildung, Rente, Steuern, Digitalisierung, das wäre besser gewesen. Nur sitzt man in einer Live-Sendung auch als Verantwortlicher sozusagen hinter der Scheibe. Und wenn bestimmte Vereinbarungen dann nicht eingehalten werden, dann hat man auch das Nachsehen. Trotzdem will ich darauf hinweisen, und jetzt können wir ja nicht so tun, als würde das Thema Flüchtlinge die Öffentlichkeit nicht bewegt haben und als ob wir das einfach so gesetzt haben. Wir haben ja immer wieder Befragungen durchgeführt, welches Thema, welches Problem eigentlich für die Menschen das Wichtigste in Deutschland ist, in diesen Wahlzeiten. Und immer an Nummer 1 der Antworten stand Ausländer, Integration und Flüchtlinge. Wir haben nichts erfunden, sondern wir haben in dieses Duell das Thema hineingebracht, das die Menschen ganz ohne Frage, ob es der Politik nun gepasst hat oder nicht, am meisten unter den Nägeln gebrannt hat. Die letzte Befragung dieser Art fand übrigens in der Woche vor der Bundestagswahl statt und hat das nochmal bestätigt. Auch hier war das Thema an Nummer 1 mit von insgesamt 44% der Befragten und alles, was später kam, hatte sozusagen weniger Zustimmung. Wir sind also bei der Setzung des Themas den Interessen der Zuschauer gefolgt und ich will auch hier nur kurz anmerken, dass der Kanzlerkandidat der SPD noch Anfang Juli gefordert hat, jetzt müsse endlich offen über die Flüchtlingsfrage gesprochen werden. Aber natürlich werden wir lernen müssen, und das ist das, was, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, welche Konsequenzen ziehen wir aus dem, was wir erlebt haben? Wir werden lernen müssen, wie wir mit dieser neuen Partei, mit einer Partei rechts von der Union, mit einer Partei mit zum Teil offen rechtsextremen Positionen in den Medien umzugehen haben. Wir fangen nicht erst damit an. Immerhin ist sie eben in vielen Landtagen schon vertreten. Und unsere landespolitischen Korrespondenten, aber auch die Moderatoren, zum Beispiel der Wahlsendung, haben hier schon eine gewisse Expertise sich angeeignet. Und natürlich wird es auch hilfreich sein, auf die europäischen Nachbarn zu schauen, auf die Österreicher, auf die Franzosen, auf die Holländer, die ja schon seit Jahren mit ähnlich populistischen Gruppen umgehen müssen. Ich bin sicher, dass sich jetzt auch in den Bundestag ein Populismus von rechts einschleichen wird, der eben nicht nur populär klingt, der zuspitzt oder vereinfacht. Das tun im Grunde alle Politiker. Sie müssen es auch tun. Auch wir Journalisten tun das bisweilen. Sondern der macht den Unterschied, der, wie so gerne gesagt wird, in Anführungszeichen das System diffamiert und grundsätzlich in Frage stellt. Weltweit werden Populisten so zu Wählerfängern, stellen die etablierte Ordnung in Frage, verbreiten dann am Ende Stimmungen statt Wahrheiten. Der Trend ist jetzt auch bei uns angekommen, relativ spät, aber heftig. Und es bleibt ja interessant auch zu sehen an dieser Stelle, wie geteilt Deutschland ist. Mancher tröstet sich jetzt ja damit zu sagen, also 12%, das macht im europäischen Vergleich, ist das nicht so schlimm. Bei den Franzosen ist es fast ein Drittel. In Österreich wird die FPÖ demnächst mitregieren, also kein Grund zur Aufregung. Aber wenn man sich eben anschaut, wo die AfD gewählt wurde, dann sind die 12% eben nur ein Mittelwert und der Anteil im Osten ist besonders hoch. Und deshalb glaube ich, dass da wirklich gezieltes Nachdenken und nicht nur das notwendig ist. Aber eben nicht nur Journalisten werden den Umgang mit der AfD lernen müssen, sondern die gesamte Gesellschaft, auch der Deutsche Bundestag. Ich bin sehr gespannt, wie sich das hier auf dem parlamentarischen Feld entwickelt wird. Aber ich bin ja hier als Journalist und Sie erwarten von mir ja auch eine Antwort aus der Perspektive von Journalisten. Uns beschäftigt doch vor allem die Frage, wie gehen wir mit den Provokationen um? Lassen wir uns von jeder Äußerung provozieren und melden das und veranstalten einen großen Streit darüber? Oder nehmen wir uns die Freiheit, auch einmal über etwas hinwegzugehen? Natürlich würde ich sagen, da ist Gelassenheit angebracht. Wir dürfen nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird. Und das tun wir auch nicht. Und jetzt kommt das Aber. Aber wenn es zu gezielten Grenzüberschreitungen kommt, zum Beispiel auf dem Feld der Erinnerungs- und Geschichtspolitik, dann finde ich, kann man das nicht einfach übergehen, sondern dann muss man das markieren und man muss auch eine öffentliche Debatte darüber anregen. Da sind ja gezielt Ausschnitte auch aus dem Internet, aus YouTube gefischt worden, wenn ich an die Höcke-Rede denke, zum Beispiel in Dresden, oder an die Gauland-Rede bei diesem Kyffhäuser-Treffen mit den Soldaten. Das ist uns ja nicht über die Nachrichtenagenturen zugespielt worden, sondern plötzlich hat es jemand in YouTube entdeckt und dann ist es bekannt geworden. Ich bin nicht der Meinung, dass es besser gewesen wäre, diese Äußerung sozusagen unter den Teppich zu kehren und zu sagen, das ist nicht relevant. Ich halte das für hochrelevant. Also, wenn der starke Mann der AfD, Alexander Gauland, jetzt sagt, seine Äußerungen zu den Leistungen deutscher Soldaten in den beiden Weltkriegen hätten seiner Partei Stimmen gebracht, das ist ja in diversen Nachwahlbetrachtungen zu lesen, dann spricht daraus für mich wahltaktischer Zynismus, aber doch auch die Ansage, bestimmte Grundverständigungen dieser Republik außer Kraft zu setzen. Und das kann man nicht einfach übergehen. Und übrigens, dieses bestimmte Grundverständigungen außer Kraft setzen ist ja auch gemeint, wenn diese Gruppe sich so gezielt gegen Political Correctness wendet. Das ist so ein freundlicher englischer Begriff. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Gemeint ist, aufzugeben, bestimmte Positionen, die diese Gesellschaft sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemeinsam erarbeitet hat und auf die man sich verständigt hat. Und plötzlich wird das sozusagen mit einem Begriff wie Political Correctness diffamiert. Natürlich dürfen wir dieser Partei das Agenda-Setting nicht überlassen. Aber ich wiederhole das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Wir müssen sie auch bei den Themen des politischen Alltags stellen. Das ist übrigens das einzig Positive, was ich diesem Einzug in den Deutschen Bundestag abgewinnen kann. Die AfD wird ja jetzt gezwungen sein, zum breiten Spektrum der tagespolitischen Themen sich äußern zu müssen. Von der Bildung bis zur Digitalisierung und zu vielem mehr. Und sie wird zeigen müssen, was sie da drauf hat oder was sie eben nicht drauf hat. Noch ein Wort zu Journalisten. Natürlich stehen wir im Umgang mit dieser Partei auch am Anfang. Wir müssen noch was lernen. Wir haben an bestimmten Punkten auch Grund zur Selbstkritik. Es wäre naiv, in einem Interview zu erwarten, dass ein Rechtsextremer auf die Frage, ob er rechtsextrem ist, beschämt mit Ja antwortet. Natürlich kriegt man das nicht raus. Wir müssen dazu lernen, zum Beispiel mit realistischen Erwartungshaltungen an Interviews und neuen journalistischen Fragetechniken auf diese Partei zu reagieren. Im zweiten Teil meines Vortrags, meine Damen und Herren, möchte ich mich ein bisschen von dieser konkreten Betrachtung des Bundestagswahlkampfs lösen und mit einer etwas breiteren Perspektive in drei Thesen die Frage beantworten, was müssen Medien in einer veränderten Gesellschaft leisten, in einer veränderten Öffentlichkeit? Selbstverständlich geschieht diese Reflexion auch vor dem Hintergrund einer neuen Medienrealität und des Vordringens der neuen Medien und den neuen politischen Verhältnissen, nicht nur in unserem Land. Die erste These lautet, wir Journalisten müssen selbstbewusste Beobachter bleiben, nicht Akteure mit Sendungsbewusstsein werden. Ja, wir erleben gerade einen gravierenden Wandel im Selbstverständnis von Journalisten. Wir waren es doch jahrzehntelang gewohnt, eigentlich immer gewohnt, diejenigen zu sein, die die Fragen stellen und die dadurch, dass sie Fragen stellen und aus Fragen Artikel entwickeln, auch Öffentlichkeit herstellen. In der neuen, netzgetriebenen Öffentlichkeit wird das Dreieck zwischen Protagonisten, also denen, über die man berichtet, der Presse und dem Publikum neu definiert, und das hat unsere Rolle erheblich geändert. Das Publikum vertritt seine Interessen selbstbewusster, auch weil es über eigene Kommunikationskanäle verfügt, in denen ja nicht zuletzt Kritik an uns etablierten Journalisten geübt und übrigens auch ziemlich ungeschminkt formuliert wird, was man von uns erwartet oder was wir angeblich falsch gemacht haben. Das ist auch in Ordnung. Konstruktive Kritik und ein Dialog auf Augenhöhe mit den Zuschauern hilft uns, an unserem Programm zu feilen und es besser zu machen und näher an die Leute ranzukommen. Aber wenn Donald Trump die Medien und die Journalisten in seinen Tweets attackiert, wenn Demonstranten in Dresden Lügenpresse skandieren, wenn Bücher über angeblich gekaufte Journalisten zu Bestsellern werden, dann gerät der Journalismus natürlich unter Druck und dann müssen wir uns auch wehren. Aber dieser Druck, das muss uns auch klar sein, trifft ja nicht nur die Medien. Im Grunde trifft er alle Institutionen dieser Gesellschaft. Die Wirtschaft, die Politik, aber auch zum Beispiel Kirchen und Gewerkschaften. Allesamt Institutionen, die als Teil des Systems, ich komme zurück zu diesen Anführungszeichen, in den letzten Jahren so gern als elitär, korrupt, abgehoben, beschrieben und diffamiert werden. Ich finde übrigens hochinteressant, wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD anschaut, im Osten wie im Westen, dass man sehr häufig feststellen kann, dass in den entsprechenden Städten oder Stadtteilen oder Wahlbezirken sich genau diese Institutionen zurückgezogen haben. Dass es ganz wenig kirchliche Bindungen gibt, dass es kaum gewerkschaftliche Bindungen gibt und dass auch andere, wie soll ich sagen, Säulen des zivilgesellschaftlichen Lebens, Vereine und so weiter, dort sozusagen auf dem Rückzug sind und die Leute sich selbst überlassen sind oder sich so fühlen. Insofern verstehe ich diese teils ja mit höchster Aggression vorgetragene Kritik in der Tat auch als eine Art von Hilferuf, auf die wir alle antworten müssen. Wir sollten uns deshalb auch nicht beunruhigen lassen. Ich bin hier für Gelassenheit. außerdem muss ich sagen, wer immer eingeschüchterter wird, wem immer mehr Aggressionen entgegenschlagen und wer daraus ja in eine Art von gebückte Haltung verfällt, der wird bestimmt keine gute Berichterstattung machen. Ohne Selbstbewusstsein gibt es keinen guten Journalismus. Und wir haben auch Grund zum Selbstbewusstsein. Ich kann fürs ZDF nur sagen, wir müssen uns nicht verstecken. Der Erfolg gibt uns Rückenwind und Selbstbewusstsein. Das ZDF hat in diesem Jahr, ich glaube, es ist das 6. Jahr in Folge, mit einem Marktanteil von 13,1% die Marktführerschaft im deutschen Fernsehen. Das ist der beste Marktanteilswert in einem Nicht-Sportjahr. Und er betrifft eben auch nicht nur die Unterhaltung und den Sport und die erfolgreiche Fiction, sondern auch die Informationsprogramme sind erstaunlich stabil und erstaunlich erfolgreich. 22 Millionen Menschen, die Tag für Tag das ZDF einschalten, das ist eine Menge Zeug in dieser Republik und es ist auch ein Vertrauensbeweis. Steigendes Interesse am Journalismus in Krisenzeiten. Es gibt ja ähnliche Tendenzen auch in anderen Ländern. In den USA gestiegene Auflagen und Klickzahlen der Qualitätsmedien seit Donald Trump. Die New York Times wirbt, ein deutlicher Seitenhieb auf Trump mit dem Slogan Truth, also Wahrheit, und verzeichnet immer neue Rekorde von Quartal zu Quartal. Sie konnte im ersten Quartal dieses Jahres ihre Digitalabos um mehr als 300.000 auf 2,2 Millionen steigern. Der stärkste Zuwachs in der Geschichte des Unternehmens. Also neben der Bedrängtheit, neben dem angegriffen werden, neben dem in Frage gestellt werden, gibt es genau die andere Tendenz. Es gibt die Tendenz, dass immer mehr Leute verwirrt sind über die Themenvielfalt, die in dieser Gesellschaft auf sie zukommen und Orientierung und vertrauenswürdige Quellen suchen. Ich finde, das muss man mal sozusagen neben die Lügenpresse-Diskussion auch dazu stellen. Vielleicht noch ein Wort zur Haltung. Wie sollten Journalisten reagieren in dieser Situation? Ich kann nur sagen, wir wissen, gerade im Fernsehen, dass die Bühne, auf der wir stehen, sehr groß ist. 4 Millionen Zuschauer, Abend für Klaus Kleber oder Marietta Slomka und das seit Jahren, das ist eine verdammt große Bühne. Und das bedeutet verdammt viel Verantwortung und auch verdammt viel Einfluss. Und deshalb kann ich nur sagen, diese Bühne darf nicht zu einer Art von Kanzel werden. Unsere wichtige Rolle, unsere Rolle, die von vielen in der Gesellschaft ja als geradezu dominierend wahrgenommen wird, sollten Journalisten eben mit Demut wahrnehmen und nicht mit Selbstgewissheit und Sendungsbewusstsein. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir uns zu diesen Grenzen auch bekennen, tragen wir zum Funktionieren der demokratischen Ordnung bei und werden so oder sind so ein unverzichtbarer Teil der Selbstverständigung unserer Gesellschaft. Zu dieser neuen Verantwortung als Journalisten im Zeitalter der sozialen Netzwerke gehört aber auch, dass wir transparenter sein müssen. Das bringt mich zu meiner zweiten These. Die lautet, wir müssen Fehler offen zugeben, wir müssen Irrtümer, wenn sie unterlaufen, eingestehen und vor allem, es ist vielleicht das Wichtigste, auch wenn es sehr ungewohnt ist, wir müssen unsere Arbeitsweise besser erklären. Lange galt doch, der Journalist kennt sich aus, er sagt den Zuschauern, was Sache ist. Das ist ehrlich gesagt heute nicht mehr demokratisch. Es wirkt auch nicht so. Für Journalisten heißt das, wir müssen uns und unsere Programme und Angebote verändern. Wir müssen uns zu den Fehlern bekennen, die unter dem Druck von Wettbewerb, Geschwindigkeit, Komplexität bei einem Programm, das 24 Stunden die Woche läuft, im Fernsehen, dann kommt online nochmal dazu, solche Fehler können passieren. Aber wir dürfen sie eben nicht verschweigen. Wir dürfen nicht so tun, als seien sie nicht passiert. Es ist auch eine Illusion zu glauben, dass die Leute das nicht merken, weil sich heutzutage eben nichts mehr versendet, wie wir das früher gesagt haben. Das ZDF hat deshalb auf der heute.de, auf unserer Nachrichtenwebsite, nach dem Vorbild der New York Times, die Rubrik Korrekturen eingerichtet, wo wir transparent jetzt schon seit ungefähr 1,5 Jahren nachhalten, sozusagen, welche Fehler uns unterlaufen sind. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie sich das mal angucken, Sie finden es bei dem Überblick über die verschiedenen Rubriken auf der Seite, das sind oft genug wirklich Kleinigkeiten. Aber wir bekennen uns dazu, wir machen es transparent. Seit einigen Monaten ist übrigens etwas weiteres öffentlich, was auch eine Reaktion auf diese Kritik ist. Wir erläutern in einem ausführlichen Fragen- und Antwortenkatalog die Grundsätze unserer Arbeit und redaktionellen Entscheidungsprozesse. Ich glaube ganz sicher, dass Transparenz das beste Gegenmittel ist gegen Verschwörungstheorien und Manipulationsvorwürfe. Und ich habe ja eben gesagt, wir müssen auch unsere Arbeitsweise besser erklären. Ich hatte ja zum Beispiel Anlass, ich habe erklärt, wie es zu dem Duell gekommen ist. Offen und auch mit der Kritik an der Kanzlerin in einem Interview im ZDF Morgenmagazin. Dieses Prinzip der abgestuften Chancengleichheit, wie kommen Runden eigentlich zusammen, das erklärt sich nicht von selbst, sondern man muss mindestens versuchen, in den Begleitseiten im Internet solche Entscheidungsmechanismen offen zu stellen. Für Nachrichtensendungen ist das sehr schwer, weil man sozusagen aus dem auch sprachlichen Rhythmus von heute, der Tagesschau wird es eh nicht gehen, rausbricht. Aber im Heute-Journal ist es schon mal möglich, eine redaktionelle Diskussion, die eine bestimmte Entscheidungsfindung für ein bestimmtes Thema oder für einen bestimmten Gesprächspartner widerspiegelt, auch in die Moderation mit hineinzunehmen. Herr Dauderstedt, ich will zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, an der Stelle vielleicht jetzt ein bisschen spontan auch Stellung nehmen. Das Thema Fake News. Ja, es hat uns, jedenfalls prima vista, in diesem Bundestagswahlkampf nicht so sehr beschäftigt, wie wir geglaubt, befürchtet, angenommen haben, womit immer das zu tun hat. Ja, ob es damit zu tun hat, dass die nicht durchgekommen sind durch die verschiedenen Firewalls, ob Putin am Ende doch Angst vor Deutschland hatte, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir noch gar nicht kapiert, auf welche Weise wir manipuliert worden sind. Das würde ich auch für eine Variante halten. Sie haben die Faktencheck-Teams dankenswerterweise erwähnt bei ARD und bei ZDF. Ich habe jetzt die Zahl der Klicks nicht so schön parat wie das, was Sie bei der ARD erwähnt haben. Wir haben immerhin 67 verschiedene Themen gecheckt innerhalb von einem Vierteljahr ungefähr und die Ergebnisse auf unserer Website publiziert, aber auch in Sendungen einfließen lassen. Ich erlaube mir aber die Bemerkung, solche Teams kosten Personal. Wir haben sie abgezogen aus anderen Redaktionen und eine Art von Projektteam zusammengestellt, das wir jetzt wieder auflösen müssen, weil ich das Personal nicht habe. Also glauben Sie nicht, dass das Fleisch sozusagen noch so dick ist und so viel Speck am Knochen ist, dass man mal beliebig, also beim ZDF jedenfalls nicht, eine Redaktion von 12, 15 Leute aufbauen könnte, um sozusagen sowas zu ermöglichen. Und wir sind hier an vielen Stellen schon an den Rand dessen gegangen, was möglich ist, und verdienen uns Synergien, zum Beispiel durch die Auflösung von Redaktionen wie Mona Lisa, was schwierig genug ist. Also der Topf, aus dem man schöpfen kann, ist nicht mehr so groß. Wir sind da an bestimmten Grenzen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Social Media. Also ich kann nur sagen, dass mich die Tatsache, dass hier Hass und Häme in unsere Gesellschaft hereingetragen wird, auf Plattformen amerikanischer Firmen, die meist auf ausländischen Servern laufen, sodass wir hier gar keinen Zugriff haben, zunehmend erbittert. Die Versuche, hier durch Selbstheilung sozusagen und Selbstkontrolle Dinge zu erledigen, die sind anzuerkennen. Das sind ja hunderte von Leuten, die offenbar damit beschäftigt sind, hier die Sache sauberer zu machen. Aber es reicht längst nicht aus. Ich verstehe nicht, warum in diesem Teil der neuen Öffentlichkeit offenbar ganz andere Regeln gelten als in allen anderen Teilen der Öffentlichkeit. Das Fernsehen wird in einer Weise kontrolliert. Ich bedanke mich bei allen Fernsehräten, die im Raum sind, die sicher der Reichweite unserer Arbeit auch gerecht wird. Aber warum an dieser Stelle es sozusagen keine gesamtgesellschaftliche Anstrengung gibt, zu verhindern, dass hier Hass Lügen, Volksverhetzung, die schlimmsten Anschuldigungen sozusagen in den politischen Diskurs hineingetragen werden, das kann ich nicht verstehen. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe für die nächste Legislaturperiode, hier weiterzumachen bei dem, was Maas ja versucht hat, und es vielleicht sogar noch zu konkretisieren. Da geht es nicht nur um digitale Have und Have-Nots, wer ist online und wer ist offline, und die Mauern, die da in dem Zusammenhang entstehen, ist auch eine Frage, eine gesellschaftspolitische. Aber das, worauf man stößt, wenn man online ist, das kann auch nicht einfach so weiterstehen, ist jedenfalls meine Meinung. Wir müssen diese Plattformen viel mehr in die Verantwortung nehmen. Und der dritte Punkt, den ich noch gern sagen würde, ich glaube, natürlich geht es, das ist jetzt eine Plattitüde, es geht auch um Medienkompetenz. Es geht um eine viel bessere Ertüchtigung des Publikums zu erkennen, wo Misstrauen angesagt ist und wo man vertrauen kann. Und ich glaube, auch bei dem Thema der Nutzung von Social Media müsste man im Grunde so eine Art Führerschein entwickeln oder jedenfalls eine Art von, man muss den Menschen auch bewusst machen, auf was sie sich eigentlich einlassen, wenn sie hier privateste Dinge sozusagen auf den Plattformen publizieren. Lassen Sie mich zu meiner dritten These kommen. Wir müssen die Wünsche, Sorgen und Nöte der Bürger verstehen, aber wir müssen nicht immer Verständnis zeigen. Natürlich, das ist ja die Kernaufgabe von Journalisten, sich darum zu bemühen, soziale und politische Phänomene zu verstehen, zu erklären, darüber zu berichten. Es mag mit der Lügenpressendiskussion und dem Aufkommen von Pegida der Eindruck entstanden sein, dass immer mehr Menschen grundsätzlich an der Glaubwürdigkeit und an der Unabhängigkeit der Medien zweifeln würden, was natürlich unser wichtigstes Kapital ist. Aber Sie haben es erwähnt, Herr Dauderstedt, das ist nicht der Fall. Lassen Sie uns auch nicht alle in die Knie gehen und uns verunsichern. Das Vertrauen in die wahrheitsgemäße Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender ist in der Bevölkerung nach wie vor groß. Und es wächst sogar. Das geht aus einer ganzen Reihe von Befragungen hervor. Die Forschungsgruppe Wahlen hat das gemacht, die Universität Mainz, viele andere, auch im Auftrag anderer Anstalten, kommen im Wesentlichen zu ähnlichen Ergebnissen. Es ist kein dramatischer Vertrauensverlust zu den Medien zu erkennen. Im Gegenteil, es lassen sich Anzeichen für eine Zunahme des Vertrauens ausmachen, die wir, finde ich, auch als Unterstützung in Krisenzeiten interpretieren dürfen. Übrigens auch diese letzte Umfrage, was die Wahlberichterstattung angeht, zeigt, dass es ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem gibt, was wir getan haben. Medienverdrossenheit ist kein Breitenphänomen. Es gibt keine die ganze Öffentlichkeit umfassende Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise. Trotzdem, natürlich muss ich die wahrnehmen, es gibt Zweifler, und ich glaube auch, dass es manche gibt, die wir nicht mehr zurückgewinnen können. Die haben einfach ihr Urteil gebildet und die sitzen in ihrer Blase. Und wir dürfen den Kontakt auch zu diesen Menschen nicht abreißen lassen. Wir müssen uns weiter um die bemühen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Virus des Misstrauens nicht in die Mitte der Gesellschaft überspringt. Wie kann das gelingen? Eindeutige Antworten gibt es nicht, aber ich kann ein paar anbieten. Das Erste, natürlich müssen wir begreifen und auch darüber berichten und es nicht tabuisieren, was hinter den sogenannten Sorgen und Ängsten verunsicherter Bürger steckt. Und das trifft auch nicht nur den Osten, das trifft auch den Westen. Wenn man sich die Problemgebiete anguckt, wo die AfD auch in Nordrhein-Westfalen, selbst in Baden-Württemberg gewählt wurde, es stecken dahinter fast immer sehr konkrete soziale oder integrationspolitische Fragen. Also die Frage, warum fühlen sich diese Menschen ausgegrenzt, ist eine legitime, über die wir berichten sollten. Und natürlich auch die Frage, woher kommt der Hass und warum haben Sie am Ende AfD gewählt? Die Gründe sind vielschichtig. Ich habe die sozialökonomischen Gründe anklingen lassen. Ich glaube, dass kulturelle Fragen, Fragen der Anerkennung der eigenen Biografie mindestens genauso wichtig sind, aber natürlich auch konkrete Politikfelder wie Flüchtlinge, Integration, innere Sicherheit. Uns den Lebenswirklichkeiten der Menschen zuzuwenden, darauf kommt es an. Und wir machen es im ZDF spätestens seit Köln geradezu systematisch, indem wir Formate wie die ZDF-Reportage sehr viel gesellschaftspolitischer ausgestalten, als das früher der Fall war. Wir gucken in diese Problemviertel rein, lassen die Leute sprechen und lassen sie auch Dinge sagen, wo der Bürger in der Mitte der Gesellschaft vielleicht eine leichte Gänsehaut kriegt. Das muss sein, die Gesellschaft mit diesen Tendenzen auch zu konfrontieren. Übrigens glaube ich, dass wir auch in den Bürgerforen, also in der Vorwahlberichterstattung, in den Klartextsendungen im ZDF und in den entsprechenden Wahlforen bei der ARD viel mehr als in jedem Wahlkampf zuvor normalen Menschen die Chance gegeben haben, sich mit der Politik auseinanderzusetzen. Ich würde sogar so weit gehen, dass das Agenda-Setting in diesem Bundestagswahlkampf nicht von den Parteien gemacht wurde oder nicht von den Parteien gewonnen wurde, sondern dass die eindrucksvollen Auftritte, zum Beispiel der Pfleger in beiden Sendungen, aber auch bei dem Thema Miete, Wohnen, dazu geführt haben, dass diese Themen eben nicht ausgeblendet werden konnten in der Bundestagswahl, sondern dort mit eingespeist wurden. Das waren immerhin 6 lange Sendungen in den 3 großen Kanälen, allein beim ZDF 2 Hauptabende an 90 Minuten. Für mich waren es die interessantesten Momente des TV-Wahlkampfs in diesem Jahr. Und dass Menschen auch so dazu in der Lage waren, sozusagen auf Augenhöhe mit der Politik zu sprechen und auch zu widersprechen, sollte für uns absolut Anlass sein, solche Formate auch zu normalen und nicht Wahlkampfzeiten sozusagen ins Programm hineinzunehmen. Ich hoffe, Sie können mitvollziehen und anerkennen, dass wir Medienleute ernsthaft versuchen, uns in diese sogenannten Sorgen und Nöte hineinzudenken. Wir räumen durchaus ein, dass wir in den letzten Jahren bestimmte Bereiche der Gesellschaft nicht hinreichend ausgeleuchtet haben. Da geht es am Ende übrigens nicht nur um Journalismus, sondern da geht es auch um Fiction und die Frage, in welchen Milieus spielen eigentlich die Spielfilme und die Krimis und so weiter. Aber jetzt kommt etwas, was mir sehr wichtig ist. Verstehen und analysieren von Ängsten ist am Ende etwas anderes als Verständnis haben, weil Verständnis eben auch immer Empathie bedeutet. Und da, finde ich, sollten wir nicht naiv sein. Es gibt einfach politische Kräfte, denen geht es darum zu verunsichern, stabile demokratische Strukturen ins Wanken zu bringen und Misstrauen zu säen. Das muss man erkennen und da müssen wir auch Grenzen ziehen. Ich habe letzte Woche mit großem Interesse den Artikel von Jens Biski im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung gelesen, der im Hinblick auf den Osten gesagt hat, neben den Sorgen und Nöten gibt es eben auch etwas anderes, nämlich Verweigerung und Enthemmung. Und das muss man genauso beim Namen nennen, wenn wir einen Diskurs darüber führen, an welcher Stelle die Republik eigentlich im Moment steht. Wenn es also um Gewalt gegen Politiker oder Journalisten geht, um Anschläge auf Flüchtlingsheime, Ausländerhass, Antisemitismus, dann braucht man schon eine Haltung und muss deutlich sagen, worum es sich handelt. Und übrigens, das waren wir sehr lange nicht gewohnt, in einer Diskussion schnell zu erkennen, ob das jetzt ausländerfeindlich ist, rassistisch oder antisemitisch. Da muss man als Moderator nämlich sehr schnell sein und sich sozusagen auch ein schnelles Urteil und eine schnelle Einordnung erlauben. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Lernzeit, ja, um das auch sozusagen hinzukriegen. Aber natürlich gibt es auch Grenzen des Verständnisses. Am Ende, meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, die Zivilgesellschaft, Unternehmen, Kirchen, Gewerkschaften, Politiker, Journalisten, wir sind gleichermaßen gefordert. Wir müssen andere Meinungen darstellen, aushalten, ihnen Raum geben. Vielleicht war das Spektrum dessen, was wir bisher gesendet haben, zu eng. Wir müssen aber auch Haltung zeigen und für die offene Gesellschaft kämpfen. Unsere Rolle ist dabei keine geringe, das stimmt. Ja, auch wir Journalisten haben den Beitrag zu leisten für Zusammenhalt, Verständigung und ganz am Ende für das Funktionieren dieser Demokratie. Vielen Dank.
Vielen Vielen Dank, Herr Frey. Sie werden ja jetzt leider nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, die Zeit haben, unserer Diskussion beizuwohnen.
Viertelstunde habe ich noch.
Viertelstunde haben Sie noch. Dann würde ich, wenn es 2 oder 3 schnelle Fragen an Herrn Frey gibt aus dem Publikum, die jetzt gerne dran nehmen, wenn Sie hier vorne zum Mikro gehen.
Ja, danke. Zwei Fragen hätte ich. Die erste ist, was genau verstehen Sie unter abgestufter Chancengleichheit?
Abgestufte Chancengleichheit ist ein juristischer Fachbegriff, der sozusagen in den letzten Wahlkämpfen schon entwickelt wurde, hat eine lange Tradition, auch von Juristen, um zu prüfen, in welcher Weise Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, in der Wahlberichterstattung berücksichtigt werden oder nicht. Das prominenteste Beispiel ist die Frage, wie viele Wahlspots werden den Parteien zugestanden und an welcher Stelle werden sie eigentlich gesendet? Und da haben die Juristen sozusagen ein sehr ausgeklügeltes System entwickelt, um das abgestuft chancengleich zu behandeln und zu verteilen. Und so ähnlich geht es natürlich auch bei der Frage, wer nimmt an unseren Wahlsendungen teil und zum Beispiel an den Talkshows. Das heißt, wir haben wirklich saubere Listen gemacht und haben entsprechend verteilt, wer in welche Sendung hineingeht. Wie bitte? Ja, es ist Rechtsprechung, ja.
Zweite Frage. Habe ich Sie da richtig verstanden in Ihrem Vortrag, dass es eigentlich 2 Arten von Menschen gibt, nämlich die Zuschauer, die das ZDF gut finden und ihm vertrauen und noch ein paar Spinner in ihrer Filterblase, aber sonst gibt es nichts, also keine seriösen Kritiker oder sowas, kommt nicht vor?
Das habe ich, glaube ich, so nicht gesagt.
Aber
das,
so ist es bei mir angekommen. Also
naja, Sie haben gut, da diese ist 2 Gruppen dafür verantwortlich, was er hören will, ja. Selbstverständlich nicht.
Gut, vielen Dank. Wir hatten noch eine Meldung vom Herrn da hinten. Mögen Sie zum Mikro kommen oder soll ich zu Ihnen kommen? Dann machen wir das so, dann können Sie Platz behalten.
Thomas Nils, auch Journalist, und Dankeschön für den wirklich aufschlussreichen Vortrag und die Darlegung dessen, was ja jeder von uns überprüfen kann, ob ARD oder ZDF. Nur, was ich anmerken möchte, ist, dass die privaten Medien ziemlich geschont wurden. Nur war das natürlich nicht die Aufgabe von Peter Frey, sondern mehr die Nabelschau. Das ist ja auch prima. Sie zahlen ja auch Rundfunkgebühren und können ja auch die Kontrollmechanismen dann überprüfen und diese eingeräumten Fehler nachlesen, etc., etc. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass, ich bin auch öffentlich-rechtlich tätig gewesen und immer noch, dass die privaten Medien ziemlich gut bei dieser Aufzählung wegkamen. Da sind es nämlich dann wirklich nur die Briefe von Leserinnen und Lesern, da sind es mal ein paar juristische Eingaben und vielleicht dabei der Deutsche Presserat, der dazu führt, dass Fehler eingestanden werden. Bei Öffentlich-Rechtlichen sind es doch viele, viele Gremien in den einzelnen Ländern, beim ZDF, der Fernsehrat. Also das liegt alles viel, viel offener auf dem Tableau als bei den Privaten. Ich möchte nicht wissen, wie oft ein Springer-Konzern und andere mit wirklich Fake News davonkommen. Also das ist da nicht gleich eine Lügenpresse, natürlich nicht. Dieser Ausruf ist sowieso ein bisschen unverschämt, aber Lückenpresse lässt sich sicherlich im privaten Bereich so manches Mal nachweisen. Bei Öffentlich-Rechtlichen vermutlich weniger, aber ganz auszuschließen ist es auch nicht.
Vielen Dank. Also Thomas Nees, ich will jetzt hier nicht über die private Konkurrenz reden, das fände ich jetzt nicht fair, aber ich wende es mal so, dass Politik im Fernsehen überhaupt stattfindet und zwar so umfangreich mit so viel Sendezeit und ich hoffe am Ende auch qualifiziert stattfindet, das haben ARD und ZDF bewiesen. Also wer jemals geglaubt hat, die seien entbehrlich und die Aufgabe würde zu den Privaten rüberwandern, den hat mindestens dieses Jahr oder spätestens dieses Jahr gezeigt, dass es ganz anders ist.
So, wir haben noch ein paar Wortmeldungen, die Dame in Grün, der Herr in Rot und dann hier vorne noch und dann müssen wir, glaube ich, schließen, sonst kommen wir ein bisschen zu sehr in der Zeit durcheinander.
Martina Köppen, politisches Büro des Erzbischofs von Berlin. Vielen Dank, Herr Frey, für die Einordnung, die ich natürlich teile. Aber ein Satz von Ihnen hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Sie haben gesagt, bei der AfD, die Political Correctness, die immer angreifen, und wir hätten über lange Jahre in Deutschland ja so einen Konsens, was Political Correct ist. Und da habe ich ein ziemliches Problem, denn in allen Diskussionen, die ich führe, heißt es immer, wer hat diese Regeln denn mit wem verhandelt? Und durchaus oft die Aussage, naja, es waren so ein paar, die sozusagen bestimmen, was in Deutschland political correct ist. Und ich stelle fest, dass die meisten Bürger, also jedenfalls mit dem, was ich verfolge, sagen, mit uns ist es nicht verhandelt. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Dass das gerade eine Sache ist, um die man sich kümmern muss. Und meine Frage an Sie ist, wie könnten die öffentlich-rechtlichen Sender dazu beitragen, dass sich das ändert? Oder würden Sie sagen, das ist riskant, bestimmte Dinge, die man, wer auch immer festgelegt hat, wieder aufzumachen? Also das würde mich interessieren. Danke.
Frau Köppen, das ist eine sehr interessante Frage und muss ich ein bisschen ausführlicher, glaube ich, antworten. Ich finde es fast verräterisch, wenn Ihre Gesprächspartner sagen, mit uns ist das nicht verhandelt, weil dahinter auch ein Misstrauen gegen die repräsentative Demokratie steht. Also es ist ja selten so, dass mit jedem einzelnen Wähler verhandelt wurde, ob Abtreibung okay ist oder ob die deutsche Geschichte korrekt erzählt wird oder ob der Klimawandel stattfindet oder nicht stattfindet. Und ich glaube, dass sich hinter solchen Äußerungen auch verbergen sich zwei Dinge. Einerseits ein Misstrauen gegenüber den demokratischen Parteien, die in ihrem Wettstreit, in ihren Auseinandersetzungen, ihrer Kompromissfindung sozusagen zu bestimmten Positionen kommen. Der zweite Punkt ist, und das macht die Sache kompliziert, eine gewisse Ungleichzeitigkeit zwischen Ost und West. Weil natürlich in der Tat manche Fragen, die in der alten Bundesrepublik ausgehandelt wurden und ausdiskutiert wurden, nicht mit den Ostdeutschen ausdiskutiert wurden. Und das betrifft nach meinem Gefühl vor allem der Fragen auch der Geschichts- und Erinnerungspolitik. Ich bin ein bisschen entsetzt darüber, dass gerade diejenigen, die beim Thema Bewältigung der deutschen Schuld im Westen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unterlegen sind, also gerade beim Thema Wehrmachtsausstellung oder so, jetzt im Umweg über den Osten sozusagen dazu beitragen, dass ihre Thesen wieder in den öffentlichen Raum kommen und Diskussionen anfeuern. Das ist, glaube ich, so der Mechanismus. Für uns kann ich daraus nur schließen, dass wir sozusagen eine zweite Stufe zünden müssen und wahrscheinlich auch anerkennen müssen, dass hier auf diesem kulturellen Feld, auf dem Feld der Identitätsbildung, bestimmte Grundfragen nicht genügend thematisiert worden sind und dass man das nochmal neu anfangen muss. Also da, das ist mein Gefühl, das wird sicher mühsam werden. Das Positive, das man darüber sagen kann, ist vielleicht, dass Aspekte in die Diskussion hineinkommen, die bisher aus der westlichen Perspektive nicht so drin waren, gerade in Bezug auf unsere Beziehung mit Russland. Aber mein Gefühl ist jedenfalls, dass bestimmte Grundverständigungen jetzt in Frage gestellt werden und dass das eben diffamiert wird als, ja, ihr seid so political correct, über bestimmte Dinge darf man nicht mehr diskutieren. Natürlich ist eine Gesellschaft frei, auch Grundfragen wieder aufzumachen. Wir können auch wieder anfangen, über die Abtreibung zu diskutieren. Aber am Ende wird man sich den Mehrheiten sozusagen dann auch beugen müssen. Und da ist mein Gefühl, dass das noch nicht so richtig angekommen ist. Mich würde mal Ihre Meinung interessieren, Frau Köppen. Können Sie dem zustimmen oder fühlen Sie sich da...
Ich bin sehr mit Ihnen einverstanden. Ich glaube nur, dass dieser Selbstvergewisserungsaspekt eine Riesenrolle spielen wird, weil ansonsten, wie das uns gerade jetzt erleben, dass die Bundespartei Massen an Menschen Protest wählen, weil ich glaube, ihnen Selbstvergewisserung fehlt. Ich weiß aber nicht, in welchem Maß man das aufmachen kann. Aber ich glaube, es wäre der Mühe wert, darüber nachzudenken, wo man es könnte.
Ja, und übrigens, es hat ja jetzt, ich möchte jetzt hier nicht so nach Ost-West sozusagen die Diskussion führen. Es ist wahrscheinlich auch deshalb notwendig, weil wir in den letzten 20 Jahren eine Einwanderungsgesellschaft geworden sind, wo es viele Eingewanderte gibt, die an diesen Grunddiskussionen auch nicht teilgenommen haben und die möglicherweise genauso außerhalb dieses Konsens stehen oder sich gar nicht bewusst sind, dass solche Diskussionen geführt worden sind. Und auch deshalb wird man es wahrscheinlich nochmal anpacken müssen.
Vielen Dank.
Ja, Peter Winnel, Bremen für die VfF. Ich hätte gerne eine Frage an Herrn Frey. Es geht darum, Fake News finde ich ganz wichtig, aber ein Aspekt kommt mir immer zu kurz. Das sind nämlich die Fake-Bilder. Und das ist für mich immer das immer wiederkehrende gleiche Bild, wochenlang, tagelang und auf allen Sendern. Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Wie stehen Sie denn dazu?
Sie haben, glaube ich, erwähnt, Herr Dauderstedt, dass es bei der ARD eine Einheit gibt, die sich damit auch befasst. Wir haben das auch in unserer Nachrichtenredaktion unter dem Zwang des Tempos und der Schnelligkeit greift man natürlich auch zu Bildquellen, die fragwürdig sind. Also da wird dann was zugespielt über YouTube oder über Twitter. Die anderen senden es, hat man das Gefühl, man muss es auch senden. Und wir versuchen einfach hier standzuhalten und die Überprüfung, ist das jetzt wirklich so, wie uns im Begleittext suggeriert hat, mit Spezialisten zu gewährleisten. Also, und da gibt es Leute, die wissen, wie es in Homs ausgesehen hat. Und wenn da ein bestimmtes Minarett in der Gegend rumsteht, dann wissen die, dass es so ein Minarett gar nicht in Homs gegeben hat und können dann sagen, das Bild ist falsch. Und dann muss man es natürlich rausnehmen. Also dieser Effekt, den es früher mal gab, dass Bilder Tage und Wochen lang laufen und sich dann erst rausstellt, dass sie falsch waren, ich glaube, das wird heute auch viel schneller entlarvt. Übrigens, weil es auch sozusagen im Sinn einer Crowd Intelligence dann sehr schnelle Rückmeldungen gibt aus dem Publikum und dann kann man sie rausnehmen. Aber das Problem besteht ja beim ersten Senden. Ja? Und da in der Tat muss man sehr, sehr aufpassen.
Vielen Dank. Frau Hoffmann.
Geht das an? Ja. Mein Name ist Astrid Hollmann. Ich bin die stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, auch Mitglied der Mediengewerkschaft und Mitarbeiterin auch einer Medienanstalt der Deutschen Welle. Ich schicke vorneweg mein Bild der Realität, also meine Selbstvergewisserung leitet sich aus einer Realität ab, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk darstellt. Ich habe keinen Zugang oder nutze ihn nicht zu privaten Medien, also ich schaue ARD und ZDF und war ein bisschen oder bin irritiert über die Aussage, wir haben die AfD nicht groß gemacht, weil ich glaube, dass es allen beteiligten gesellschaftlichen Akteuren, da gehören die Medien zu, gut steht, mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Sie haben das gemacht heute in dem Vortrag, aber es steht über allem, es hört sich so an, so wir haben auf keinen Fall irgendwas falsch gemacht und ich würde gerne eine Anregung geben dazu, was man vielleicht besser machen kann, auch als DBB-Vize, denn auch wir als Vertreter der Menschen im öffentlichen Dienst leiden unter dem, was in den Medien nicht stattfindet, nämlich das ist das Abbild der Realität. Das ist viel mehr Neugierde auf die Realität und weniger Provokation. Ich sehe bei den meisten Themen wenig Menschen aus der Zivilgesellschaft in den Talkshows sitzen. Ich selber schaue das alles überhaupt nicht mehr, weil es sind immer dieselben Köpfe und es sind auch immer dieselben Klischees, die bedient werden, insbesondere auch über unsere Berufsgruppe. Das betrifft mittlerweile die Journalisten auch selbst. Sie spüren jetzt, wie das ist, wenn man selber in eine Schublade gesteckt wird. Und woher kommt dieses Bild? Das ist das Bild, was die Medien spiegeln, denn woher haben die Menschen ihr Bild? Nämlich aus dem, was ihnen vermittelt wird. Die Parteien, und Sie haben das über den Wahlkampf auch gesagt, sind nicht durchgedrungen, weil, und das ist, finde ich, auch muss eine Diagnose sein, auch gar nicht richtig gefragt wurde. Also dieses, was Sie gerade gesagt haben, die Menschen wollten das Thema Flüchtlinge. Ich erwarte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass auch die Themen angesprochen werden, die vermeintlich nicht in den Umfragen hochgehypt werden. Denn die AfD, und das ist mein Eindruck, auch wenn Sie das versucht haben mit Zahlen oder hier auch mit Zahlen widerlegt haben, mein Eindruck war es sehr wohl, dass die AfD eine sehr große Rolle gespielt hat. Andere kleine Parteien oder kleinere, zu dem Zeitpunkt noch kleinere Parteien, habe ich nicht so wahrgenommen. Also mein Appell, etwas mehr Neugierde, weniger Provokation und auch mal die Zivilgesellschaft zu Wort kommen lassen, die ja unglaublich breit ist in Deutschland. Und weil ich glaube, noch ein Satz hinterher, dass in vielen Bereichen, wo die AfD groß ist, zivilgesellschaftliche Organisationen keinen Platz finden, liegt auch daran, dass wir, und ich zähle die eine Gewerkschaft dazu, einfach in den Medien keinen Platz mehr finden oder da, wo wir Platz finden, verhemmt und verunglimpft werden als Gutmenschen, als, naja, die sind so blöd, die reiben sich auf. Und ich glaube, da kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Menge zu beitragen, dass sich das ändert.
Steilvorlage, Herr Frey. Also ehrlich gesagt, ich würde mich jetzt missverstanden fühlen, wenn Sie das Gefühl hätten, jetzt machen Sie einen Strich drunter und der Frey sagt, er war nicht schuld. Also das wäre in der Tat zu naiv. Ich wollte eigentlich darstellen, dass wir mit sehr viel Selbstreflexion und mit Mühe sozusagen bei der Auswahl der Akteure und der Themen unser Programm gestaltet haben. Dass wir natürlich der AfD Öffentlichkeit gegeben haben und damit vielleicht auch den einen oder anderen angespornt haben, die zu wählen, das kann ich nicht verleugnen. Ich will aber sagen oder wollte sagen, erstens hätte ich es nicht für demokratisch gehalten, sie rauszulassen angesichts ihrer Verankerung in den Landtagen. Und zweitens stehen die Medien, glaube ich, nicht als einzige gesellschaftliche Akteure vor der Frage des Umgangs, sondern man tastet sich jetzt voran. Zwei Bemerkungen noch. Also bei Maybrit Illner jedenfalls versuchen wir immer wieder neue Gesichter, Experten und so weiter in die Debatte einzuspielen. Und ich glaube, es gelingt uns auch. Dunja Hayali ist eine Sendung, die sehr bewusst auf die Zivilgesellschaft zugeht und auf Bürger und ihre Lebenssituationen zugeht. Dritter Punkt. Die Forderung, doch endlich mal Themen zu bringen, die sozusagen nicht so auf der allgemeinen Agenda stehen. Also könnte ich Ihnen jetzt auch eine Liste nennen, was wir alles gemacht haben. Zum Beispiel eine 45-minütige Doku zur Energie- und Klimapolitik, zur besten Sendezeit um 22.15 Uhr nach dem Heute-Journal. Die findet dann nur 2 Millionen Zuschauer und hat sozusagen keine gesellschaftliche Resonanz. Also man verfügt selbst als Verantwortlicher in so einem großen Haus nicht automatisch auf den Knopf, auf dem auch Echo steht. Man kann ein Angebot machen, man kann einen Stein ins Wasser werfen, aber wer das sozusagen auffängt und welche größere Debatte daraus wird, darüber verfügen wir nicht, das ist vielleicht auch ganz gut so.
Vielen Dank, Herr Frey. Sie haben jetzt ein kleines bisschen, finde ich, den Ball indirekt auch ins Feld der Politik gespielt. Deswegen würde ich der Bea Rösner dann doch die Gelegenheit geben, noch eine letzte Frage an Sie kurz zu stellen. Wenn Sie auch das Mikro nehmen.
Ja, im Grunde war die Frage schon auch in diese Richtung. Ich habe das anders empfunden, gerade wenn man selber im Wahlkampf steht. Und der Wahlkampf hat ja wesentlich früher angefangen als das TV-Duell. Und ich hatte einige Diskussionen und wenn dann sogar ein Moderator des ZDF sagt, das Thema Pflege beispielsweise würde ja gar keine Rolle im Wahlkampf spielen, dann habe ich ihm nur antworten können, ja, aber ihr habt es doch auch in der Hand, diese Themen zu thematisieren und macht es nicht. Also das ist etwas, was mich schon ziemlich verärgert hat, weil wenn man die ganze Zeit perpetuiert, der Wahlkampf ist ein Schlafwagenwahlkampf und damit dieses Bild immer weiter trägt, ja, obwohl eigentlich der Wahlkampf schon in Gange war, dann ist das auch nicht förderlich, was eine Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Themen angeht. Das ist das eine. Und das andere, was ich gerne ansprechen würde, ich weiß, Sie wollen nicht gerne über die privaten Konkurrenten sprechen. Die machen das aber sehr wohl. Und wenn ein Herr Döpfner, der ja nun in einer wichtigen gesellschaftlichen Position ist, hier von Staatsfernsehen redet, finde ich, muss man diese Auseinandersetzung sehr stark führen, weil ich finde, er bedient damit nämlich genau
klar
und macht das Geschäft der AfD.
Ja, vielen Dank. Das mit dem Themensetzen, Frau Rösner, also wir kommen jetzt so in die Situation, wo ich den Zettel rausziehe und sage, 28 Berichte zur Pflege, unter anderem bei ZDF Zoom und vielleicht auch bei ZDF Zeit. Aber ich kann es ja nur mal so zur Kenntnis nehmen, dass es offenbar nicht gelungen ist, daraus ein, jedenfalls bis zu den Arenen, ich glaube, da ist es dann doch gelungen, eine größere Welle zu machen. Es hängt natürlich auch immer mit der Resonanz zusammen, die man für solche Sendungen findet. Ja? Wenn du in einer Dokumentation 2 Millionen Zuschauer hast, dann ist das schon viel. Wie wird der Ball aufgenommen? Ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, dass in diesen Klartextformaten oder bei der Wahlkampfarena, hieß es glaube ich bei der ARD oder Wahlarena, diese Pfleger so anschaulich, so persönlich, so bedrückend über ihre Notlage gesprochen haben, dem konnten sich Merkel und Schulz nicht entziehen. Und plötzlich war es ein Thema. Also, aber da muss ich jetzt sagen, ohne das Fernsehen wäre das auch nicht passiert. Aber die Sendung hatten auch 2x4 Millionen Zuschauer. Also du brauchst schon eine gewisse Wucht, um überhaupt reinzukommen. Und dann sind wir auch bei der Frage, was schafft ein Einzelner? Also wir sind ja keine, wie soll ich sagen, Solo-Player, sondern wir senden in einem immer breiter werdenden Strom von unglaublich vielen Outlets, Social Media, die dann auch nur bestimmte Blasen bedienen. Also die Vorstellung, dass, na klar, das Duell ist so eine Setzung mit 16 Millionen Zuschauern. Aber dann schrumpft es schon, ja, was die Resonanz angeht.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, Herr Frey.
Sehr gern. Vielen Dank auch. Danke.